Bezirk, der ziemlich viele verschiedene Ecken und Enden hat und über den es wirklich viel zu erzählen gibt. In unserer ersten Folge dieser Staffel haben wir einen Überblick gegeben über die Geschichte und über die Bezirksteile. Dann waren wir 2 Folgen lang im Weißgerberviertel. Wer nicht weiß, wo das ist, soll sich die Folgen anhören. In der letzten Folge haben wir den obersten Teil der Landstraße, der Landstraße Hauptstraße besprochen, rund um Wien Mitte. Und heute geht es von Rochusmarkt ausgehend einmal im Kreis. Und wir sprechen über die verschiedenen Palais und so weiter, die es da gegeben hat. Erstaunlicherweise, ihr gibt es wieder. Ja, ich sag, bevor ich, ihr wisst schon, was sag, möchte ich euch noch daran erinnern, TUMA zu unterstützen, den Verein der ukrainischen Jugend in Österreich. Von denen haben wir jetzt einen Rechenschaftsbericht bekommen. Es sind insgesamt schon über 300.000 Euro eingegangen, die nicht alle von Erzähl mir von Wien gekommen sind, aber doch ein großer Teil. Und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, auch im Namen von unseren Kolleginnen und Kollegen dort, für eure Unterstützung und eure Hilfsbereitschaft. Und ja, bitte hört nicht auf. Details dazu gibt es auf unserer Website Erzähl mir von Wien. Und apropos Erzähl mir von Wien und unserer Website, was es dort gibt, ist eine Anmeldung zu unserem Newsletter. Da werdet ihr zum Beispiel informiert, wenn wir Erzähl mir von Wien Führungen machen, wie zum Beispiel durch den Prater. Ja. So, jetzt aber. Servus Fritzi.
Servus Edi.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Ja, Fritzi, wir sind jetzt am Rochusmarkt.
Das ist noch nicht ganz.
Das stimmt. Wir sehen zum Rochusmarkt. Wir sind in einer Senke unterhalb des Rochusmarkts auf der Landstraße, Hauptstraße. Was sehen wir hier?
Also wir sehen hier was nicht mehr gibt. Also wir sehen eigentlich das nicht. Und zwar schauen wir, wir stehen beim Ausgang vom Sühnhof.
Ja.
Und schauen auf die andere Straßenseite. Und
kann denn Schauen Sünde sein?
Ja. Und da sehen wir eben, oder sehen wir nicht mehr den ehemaligen Gasthof, die Goldenen Birnen, zur Goldenen Birnen. Das war ganz ein wichtiger Gasthof, da hat Beethoven sehr oft gegessen und war halt ein Einkehrgasthof auch. Und später dann, im Mitte des 19. Jahrhunderts, hat man, oder vor der Mitte, hat man einen großen Tanzsaal angebaut. Da hat es also gegeben Konzerte von Strauss, von Lanner, von Fabach, also alles was Rang und Namen gehabt hat. Und man hat das Annentempel genannt.
Weil da so viele Mädchen namens Anna getanzt haben?
Ja, es war ja bis herauf in unsere Zeit, vielleicht ist es auch jetzt noch, das weiß ich nicht, aber der Annenkirtag ganz einfach ein wichtiges Ereignis, wo eben am Namenstag Anna logischerweise die anderen zusammenkommen sind und gefeiert haben.
Wann war der?
Irgendwann im Juli.
Letztes Mal haben wir schon über den Namenstag der Elisabeth gesprochen, im November.
Ja, also wir haben die Namenstage.
Wann hast du nicht Namenstag?
6. Oktober.
Ach.
Ja, das erstaunt jetzt.
Ja, das finde ich super.
Und, ja.
Die heilige Fritzi?
Nein, weiß nicht, dass die gegeben hat. Jedenfalls, ein paar Häuser drunter ist die Weihergasse, die in die Landstraße einmündet. Und diese Weihergassen gibt es erst seit ungefähr Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Und die ist dort, da ist der Durchbruch dort, wo 25 war, Landstraße Hauptstraße 25. Und seitdem man dieses Haus niedergerissen hat, gibt es keine Nummer 25 mehr. Ist vielleicht ganz
wirklich
interessant, es gibt 23 und 27. Aber 25
ist nicht nachgereiht worden. Das
Nein,
ist lustig.
Ist, ja.
Ist da auch der Ästeplatz?
Genau, wenn man die Weihergassen runtergeht, ein wunderschönes Viertel,
ja,
ein wunderschönes
schön.
Haus. Ästeplatz und ganz unten ist ein Weihergassen, ein ganz interessantes Haus. Nur ganz kurz, das hat interessante Verzierungen, und zwar die eindeutig auf rechts, ich hätte nicht mehr geglaubt, dass ein Rechtsanwalt vielleicht dieses Haus gebaut hat. Also da ist eine Waage, weißt du was, Gerechtigkeit. Auf der rechten Seite ist ein Schriftstück mit einem Siegel. Oberhalb ist ein Emblem mit FJ1, also Franz Josef I. Und jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, denke mir, wer hat das gebaut, das Haus? Und letztens stehe ich mit Kunden dort, mit Gästen dort und erzähle denen, da sage ich, zerbreche mir den Kopf, auf einmal kommt wer, geht in das Haus rein und sagt, sie wollen wissen, was das Haus war? Das war das, der Kriegsgerichtshof für die Marine.
Nein!
Ja, habe ich nirgends gefunden, dann habe ich dann lang hin und her. Also das Kriegsgericht habe ich nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, das ist, muss sein Weihergassen 3, 1 oder 3. Und was gleich bei der Maxergassen unten. Mhm. Was ich gefunden habe, war, dass das einmal dass das Bezirksgericht einmal beinhaltet hat, dieses Haus in den 20er Jahren. Also nur, falls sich irgendjemand einmal dorthin stellt.
Ich muss sagen, ich bin jetzt sehr erstaunt, weil offenbar zieht sich dieses maritime Thema durch die Landstraße.
Ja,
oder wer hätte das gedacht?
Ja. Naja, was maritim, kann man nur dazu bei der Goldenen Birne sagen, waren Griechenland, besteht ja aus Inseln und so weiter, und du weißt das, waren besetzt von den Türken, war ein Freiheitskampf der Griechen und einer dieser bekanntesten Freiheitskämpfer war der Fürst Ypsilanti. Aha. Dieser Fürst Ypsilanti war unsterblich verliebt in die Frau Rasumowski, in die Frau von Fürsten Rasumowski, dem russischen Botschafter in Wien, zur Zeit des Wiener Kongresses. Und der ist nach Wien gekommen, um in der Nähe der Geliebten zu sein, weil er war schon schwer krank und ist auch in der Goldenen Birne, hat er logiert und ist dann dort auch gestorben. In der Nähe seiner Geliebten.
Ja, Wahnsinn.
Frau Rasumowski.
War das dann die Rasumowska?
Das war die Rasumowska, ja.
Ja, und die hat da in der Gegend gewohnt. In einem großen Haus. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen?
Erzähl mir davon.
Also, sehr in der Nähe der Rasumowski-Gassen steht dieses unglaubliche Gebäude. Sag ich, es ist unglaublich, was dort so steht.
Kennt es eigentlich nicht? Ich weiß zum Beispiel nicht genau, wo es ist.
Rasumowski aus den Salmgassen. Und das hat bauen lassen, eben dieser Fürst Rasumowski, der russische Botschafter in Wien war, ein riesiges Palais, ein Palladio-Stil. Der hat einen Garten gehabt, der bis zur Donau runtergereicht hat, also zum heutigen Donaukanal. Und hat dort.
Kann man schon Park nennen?
Kann man großen Park nennen. Und hat, das ist also der Blick zum Donaukanal ist von einem Vorbau mit Säulen und zum Garten. Also es ist wirklich total unterschätzt. Und jetzt, der Garten ist dann parzelliert worden. Und jetzt ist ein Haus relativ knapp davor. Also man kann das überhaupt nicht schätzen. Und der hat drinnen gehabt Bilder und Caravaggios, Tizian und alles.
Also das war schon ein richtiger, also so wie man ein reicher Russe.
Wirklich ein reicher Russe. Aber zu Silvester 1814, Wiener Kongress, habe ich den Zaren zu Besuch gehabt und blöderweise hat der Palast zum Brennen begonnen.
In dieser Nacht, in der Silvesternacht. Na bumm.
Ja, vielleicht hat man
Party gemacht.
Geballert oder so, irgendwas nicht. Hat der Feuerwerke hat es ja schon gegeben. Weiß ich nicht. Also jedenfalls ist niemand zu Schaden gekommen, außer das Haus ist ausgebrannt.
Haus.
Also der Palast ist ausgebrannt oder das Palais und die ganzen Kunstschätze waren
wirklich? Oh wow.
Der hat das dann wieder aufgebaut.
Was für ein Schock.
Kann man sagen. Er hat das dann mit einem Darlehen vom Zaren wieder aufgebaut. Der Fürst ist dann in den 1830er Jahren gestorben und seine Frau hat seinen Liechtenstein, glaube ich, verkauft. Und der hat es wieder dann dem Staat verkauft und es war sehr lange die Geologische Bundesanstalt drinnen. Hat zum Beispiel der Eduard Suess, wird da was sagen, der oder Eduard Süß.
Ist der vom Suezkanal?
Nein, ist der Suess, der heißt wahrscheinlich Süß. Der ist von der ersten Hochwellenwasserleitung ein Geologe gewesen, ein sehr bekannter.
Ja, und was ist da jetzt?
Und das ist dann ziemlich vergammelt und vor ein paar Jahren, 10, 15 Jahren, hat es gekauft ein Paar, und zwar der Antonis Stachel und der Adrian Ricklin. Und die sind Kunstsammler, Kuratoren, und die haben das also wirklich anscheinend 1A renovieren lassen.
Das ist ein Privatbesitz?
Das ist ein Privatbesitz und haben dort eine ganz tolle Sammlung moderner Kunst.
Boah, das würde ich gerne mal sehen.
Ich auch.
Das wäre voll cool.
Wenn es uns gelingt, werden wir berichten.
Ja, das wäre wirklich super. Ja. Das muss ja fantastisch sein. Naja, puh, okay. Und du hast gesagt, es sind mehrere Palais in dieser Gegend.
Ja, also wie ist das Palais Salm, das sehr herzig ist und vor allem die Salmgasse ist sehr nett, wenn du das kennst. Ich meine, das ist ja Altwiener Gassen, zumindest am Anfang. Und dann war daneben, also auf 27, glaube ich, Rasomowski-Gassen, war das Palais Messmer.
Messmer, wie der Tee, nein, wie der Messmer, sag mir was, ich weiß nicht, wer Herr Messmer war.
Der Messmer war, der ist im 18. Jahrhundert nach Wien gekommen, ein Deutscher, und der war ein Heiler sozusagen und hat gesagt, er heilt mit Magnet, mit Magnetismus, war große Mode damals. Mhm. Und er hat teilweise mit Magneten aufgelegt, den zu heilenden Personen. Mhm. Und er hat gesagt, nein, eigentlich braucht er die Magneten nicht, sondern der Körper sondert genug Magnetismus ab, damit man das auch mit bloßen Händen machen kann. Das
hat er Menschen umgepolt?
Ich weiß nicht. Er hat eine ganz bekannte Patientin gehabt, aha, die du wahrscheinlich auch kennst. Und zwar ist es die Marie-Therese Paradis gewesen.
Sag mir mehr zu der.
Das war eine junge Pianistin, die im Alter von 4 Jahren erblindet ist, mhm, und niemand hat ihr helfen können. Und der Messmer hat gesagt, das liegt an den Sehnerven, also er hat offenbar erkannt, dass das auch psychologisch unter Umständen bedingt ist, und hat ihr eben mit Magnetismus Hand auflegen, hat es wirklich so weit gebracht, dass sie wieder gesehen hat, könnte sein, dass es nur schemenhaft war, geht jetzt nicht ganz so hervor. Es gibt von ihr nur einen Brief, einen Diktierten, in dem sie schreibt, sie war total erstaunt, wie groß und schier die Nasen waren. Die springen so in den Raum vor, also das hat sie sich nicht so vorgestellt. Und sie hat bei ihm auch in dem Palais gewohnt, mhm. Und der Vater war, die Mutter ist schon so gestorben gewesen zu sein, und der Vater war zuerst sehr einverstanden. Und dann hat dieser Messmer natürlich sehr viele Feinde gehabt und die haben halt auf den Vater eingeredet, dass er nicht die junge Frau nicht im Palais bei den Messmer hat, unzüchtig und was weiß ich. Mhm. Und er hat sie weggenommen, entgegen ihrem Wunsch. Mhm. Und sie ist dann wieder erblindet und hat nie wieder gesehen.
Ich glaube, da gibt es einen Film, oder?
Gibt es einen Film, ja. Nicht von der Barbara Albrecht oder
ja,
so?
Ja, ich glaube. Mit der Rheinsberger.
Aha, das weiß ich jetzt nicht. Und jedenfalls gibt es diesen Ausdruck mesmerized. Kennst du den?
Ja, der heißt sowas wie verwundert sein oder was ist das andere
überwältigt
Wort?
Überwältigt ja, oder in einem positiven Sinn.
Ja, so gebannt.
Ja, also interessanterweise hat meine Enkeltochter gesagt, das kenne ich ja, diesen Ausdruck, der auf Social Media wird der sehr oft verwendet.
Mesmerized. Und das geht auf diesen Herrn Messmer zurück.
Genau, also der ursprüngliche Ausdruck bedeutet so ein bisschen hypnotisiert oder so. Ne?
Mhm. Ja. Ja, lustig.
Das ist dieser Herr Messmer.
Der im dritten Bezirk gewohnt hat.
In der Rasomowski-Gasse. Und der ist dann aber wahrscheinlich fed up von den ganzen Intrigen. Und es gibt heute noch welche, die sagen, er war ein Scharlatan. Und es gibt heute welche.
Ja, aber er hat zumindest einen Ausdruck auf Social Media. Er ist zumindest ein Social Media Star.
Genau.
Mehr oder minder.
Ja. Nach über 200 Jahren.
Nicht schlecht. Ja, Wahnsinn. Und. Naja, und dann gibt es ja dort in der Ecke noch das Wittgensteinhaus, oder? Sag doch mal dazu was. Das ist, hat das was mit dem Philosophen zu tun?
Ja, in der Kundmanngasse, und zwar hat das gehört der Schwester von dem Philosophen, der Margaret Stonebrough, und er hat das vielleicht entworfen, auf jeden Fall der Architekt war gewisser Paul Engelmann, glaube ich, und der hat, und der Wittgenstein hat also geachtet auf die Ausstattung, und das ist wirklich, wenn man reingeht, das ist ja wirklich alles aufeinander abgestimmt. Und
ist der Sohn von der dann Wittgensteins Neffe?
Nein, Wittgensteins Neffe war der Sohn vom Bruder von den beiden.
Ah.
Ja, von Paul Wittgenstein, der einarmige Pianist.
Der einarmige Pianist.
Genau. Okay. Ja, der hat haben wir doch eh schon einmal gesprochen, der hat im Ersten Weltkrieg einen Arm verloren Und das haben, der war ein bekannter Pianist und es haben dann der Paul Hinde mit und alle möglichen Leute haben für den dann Stücke für einnamige Pianisten geschrieben.
Wow.
Und dessen Sohn war Wittgensteins Neffe.
Okay.
Ja, und dieses Wittgensteinhaus ist eben auf einem großen Grund gestanden.
Und also das ist so neue Sachlichkeit 20er Jahre, ganz nüchterner Stil.
Ja, ganz nüchtern, aber wirklich super schön. Mhm. Und der hat, das ist dann wie die Margaret Stoneborough, die hat in der Zwischenkriegszeit dort gewohnt und die ist dann gestorben nach dem Zweiten Weltkrieg, kann jetzt nicht genau sagen. Und dieses Haus mit Grund ist an den Baumeister Katlein verkauft worden. Mhm. Und die, in dem Moment, wo er es gekauft hat, ist das Ganze umgewidmet worden und also ist in eine Bauordnung gefallen, dass Hochhäuser dorthin gebaut werden.
Erstaunlich eigentlich.
Und sehr wertsteigernd.
Erstaunlich.
Du sagst es so, lass es so stehen. Jedenfalls wollte er dann ein hohes Haus für den Hauptverband der Sozialversicherungsträger bauen. Mhm. Und da ist aber ein Sturm der Entrüstung aufgekommen und das Wittgensteinhaus ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Mhm. Der hat aber dann doch den halben Grund gekappt. Das Haus ist stehen geblieben, aber daneben ist eben dieses hohe Haus
gebaut worden.
Gebaut worden.
Ja, das ist ja immer noch, wenn man sieht aus der Ferne. Schon,
wie man sieht es ja, es ist ja renoviert worden vor ein paar Jahren, also es ist, man sieht es. Ja, das war das Wittgensteinhaus.
Ja, und jetzt sind wir am Rochusmarkt.
Jetzt gehen wir zurück und sind wir am Rochusmarkt. Rochusmarkt haben wir schon am Anfang besprochen, bei der Einführung, dass dort das Nikolaikloster war, ein riesiges Kloster, das sogar ein Dependance gehabt hat in der Stadt, Sinnerstraße, denk an Grillparzer. Mhm. Und
nicht an Deutschland in der Nacht.
Du bringst mich immer ein bisschen aus der Fassung. Gegenüber, also der Rochusmarkt ist heute ja sehr lebendiger Markt.
Ja,
sehr
angeblich war das, ja, das stimmt. Angeblich war das früher ein reiner Blumenmarkt.
Ach so. Mhm. Also, auf der anderen Seite ist die Rochuskirche, haben wir auch schon gesprochen, ja. Augustiner, Pest.
Pest, Ungarn, haben wir nicht gesprochen.
Nein, der Ferdinand III. War der Kaiser, unter dem das gebaut worden ist. Und der hat seine Verbundenheit mit Ungarn zum Ausdruck bringen wollen. Und daher ist an der Fassade angebracht sein Wappen und drüber die Stephansklone mit dem Schiebenkreuz.
Ja, und jetzt machen wir noch eine kleine Runde, weil wenn man nämlich bei dieser Rochuskirche vorbeigeht und Richtung Ungargasse geht, dann kommt man zum Amtshaus des 3. Bezirks, das ich ja sehr hübsch und nett und herzig finde. Also ja, herzig nicht, aber es ist halt ein Wiener Amtshaus, das aber eins von den schönen ist.
Ja.
Und davor ist ein Brunnen, der ist irgendwie auch ganz super. Was hat es mit diesem Brunnen auf sich?
Der sollte gebaut werden zum 60. Geburtstag von Bürgermeister Luiger, ist aber erst später fertig geworden. Ist deswegen ganz interessant, weil der Architekt war der Josef Bletschnik, Zacherlhaus. Mhm. Und wenn man sich den anschaut, die bildhauerischen Arbeiten, hat er bestimmte Motive, die sich alle auf den Karl Borromäus beziehen. Heißt ja Karl Borromäus Platz, der ganze Platz. Weil der heilige Karl Luiger, der heilige
Karl Borromäus von der Karlskirche ist.
Genau. Und auch der Kaiser Karl, aber die Karls haben es bei uns halt mit Karl Borromäus. Und dann sind so allerlei Getier, kennst du das sicher?
Steinbock ist dabei, die sind
ja
cool.
Alles Mögliche. Und das ist von einem gewissen Josef Engelhardt.
Mhm.
Ja, ja. Dazu zu sagen.
Genau, und dann machen wir einen Schlenker über die Ungargasse und kommen noch zu einer echt interessanten, schönen Gasse, finde ich, nämlich zur Neulinggasse. Das ist ja diese Gegend da, das sind ja wirklich sehr schöne Häuser, muss man sagen.
Das ist das Dannebergviertel, eine Schutzzone wie etliche andere, also eigentlich relativ viele im 3. Bezirk der Landschaften. Und die Neulinggasse, die hat früher keinen Durchbruch gehabt zur Landstraße. Mhm. Weil dort, wo heute auf der Landstraße dieser Gemeindebau ist,
Dr. Kurt Steirerhof,
genau, dort ist das Palais Arenberg gestanden. Mhm. Das Polygambergwerk war jetzt nicht so
besonders
spektakulär, aber Es ist dann, diese Fürstin Arenberg hat das verkauft, der Stadt, glaube ich, und dann ist es niedergerissen worden und war immer Durchstich von der Neulingasse zur Landstraße, Landstraße, Hauptstraße. Und auf den Gartengründen ist das Dannebergviertel entstanden. Mhm. Beziehungsweise auf der anderen Seite der Ziererplatz und der Sebastianplatz. Aber das wirklich man kann wirklich schon fast sagen, spektakulär, ist der Dannebergplatz mit diesen, kennst den sicher, mit diesen großbürgerlichen Häusern.
Ja, super schön.
Wunderbar schön, also teils Jugendstil, teils später Historismus, Art Deco, was auch immer. Und die spektakulärste Gasse davon ist die Tabonte-Gasse. Die ist eine Ansammlung von, ja, man kann schon fast sagen, von Kitsch. Also da hat der Architekturkritiker, der Friedrich Achleitner, hat geschrieben, also das
der Friedrich Achleitner, den kenne ich. Den kenne ich.
Ja. Persönlich?
Nein, leider.
Okay. Und der hat geschrieben, also das sind typische Neurechen, die schon immer mehr gewusst haben, was alles auf die Häuser kommt. Also, es ist interessant, wenn man steht am Arnbergplatz und schaut in diese Tabontegassen rein, da wird er ganz schwindelig. Das sind teilweise Häuser, die an einen Gaudi erinnern.
Wirklich?
Nicht. Wenn du jetzt umdrehst und vielleicht von der Ungargassen kämst, hast du wirklich diesen total erstaunlichen Gegensatz. Du hast diese überladene Tabontegassen und am Ende der Tabontegassen hast die Flaktürme.
Also
einen Flakturm. Und das ist so eine Diskrepanz, dass du irgendwie Luft holen musst, ganz klar. Weil die hat man eben dann im Zweiten Weltkrieg dort hineingebracht.
Ja, das ist wirklich sehr schön und ein bisschen unterschätzt eigentlich. Also unbekannt ein bisschen.
Ein bisschen unbekannt. Wenn ich eine Führung durch die Landstraße mache, bin ich immer dort. Aber das sind Landstraßen, ist überhaupt mehr oder weniger Architekturführung, weil es wirklich unglaublich schöne Häuser gibt.
Ja, das stimmt. Wenn man nämlich da von dieser Neulingasse zurückgeht zum Rochusmarkt, das sind ja dann auch wieder so wirklich ganz alte, ganz niedrige kleine Häuser.
Noch Wiedermeierhäuser.
Wiedermeierhäuser, also das ist wirklich alles.
Sogar teilweise noch älter. Ja, Landstraßen hat was.
Finde ich auch.
Ja.
Na gut, ich meine, wir spazieren weiter, oder? Ja. Doch, ich meine, wir sind noch lange nicht so weit. Nehme ich jetzt mal an. Wie viele Spaziergänge schätzt? Noch 17?
Nein, so viel nicht. Aber zwei, drei. Wir haben ja Erdbeeren noch gar nicht. Landstraßen noch nicht fertig.
Ja, dann ein Rennweg. Nein, es gibt noch viel zu erzählen.
Ja.
Na, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.
Servus Edith.
Servus Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.in. Und abonnieren nicht vergessen.